Ja, liebe Geschwister, herzlich willkommen zur letzten Predigt aus unserer Predigtserie der Apostelgeschichte. Wir haben aus der Apostelgeschichte ein paar Predigten gehabt, über die wir zuletzt gepredigt haben. In Summe waren es 8 und heute ist die 9. und herzliche Einladung dazu. Worum wird es gehen heute? Jesus Christus beruft. Jesus Christus beruft den Paulus, da werden wir heute hören davon, und Jesus Christus beruft auch uns. Wir befinden uns, ich hoffe, dass man das ein bisschen sehen kann, am Ende der dritten Missionsreise. Ganz rechts oben ist blau eingezeichnet Tarsus. Das ist der Herkunftsort von Paulus. Da ist er aufgewachsen. Den roten Pfeil entlang war die dritte Missionsreise des Paulus. Dem orangen Pfeil entlang war die Rückreise. Er ist gekommen bis Korinth. Eine große Station dazwischen war Ephesus. Und er ist letztlich gelandet, rechts unten sieht man grün eingezeichnet, Jerusalem. Warum hat Paulus so eine Missionsreise gemacht? Er hat den Auftrag gehabt vom Herrn, das Evangelium zu verkünden. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dort, wo schon Gemeinden entstanden sind, ist Paulus wieder hingefahren und hat die Gemeinden bestärkt und unterstützt. Von diesen 4 Jahren, wo er hier unterwegs war, in Summe, über 4000 Kilometer hindurch, ist er 3 Jahre nur in Ephesus allein gewesen. Das ist in der Mitte orange groß eingezeichnet. Jeden Tag, sagt er, hat er dort in den Synagogen beziehungsweise auch unter den Geschwistern gelehrt, hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, ist in engen Kontakt gewesen, hat den ganzen Ratschluss Gottes ihnen verkündigt. Und Paulus drängte es am Ende dieser Reise zu einem Ziel hin. Er wollte unbedingt nach Jerusalem kommen, und zwar rechtzeitig. In Jerusalem ist das zweitgrößte Fest angestanden, das Fest der Wochen, das Fest der Erstlingsgabe, wie es auch heißt. Und das war das Ziel von Paulus. Er wollte unbedingt nach Jerusalem kommen. Ein zweiter Grund war, er wollte die Gemeinde dort wieder besuchen. Die anderen Apostel, sie wollten einen Erfahrungsaustausch durchführen. Und der dritte Grund war, dass Paulus unterwegs auf seiner Missionsreise Geld gesammelt hatte, sowohl in Asien, in Kleinasien, als auch in Korinth. Und er hat das Geld mit nach Jerusalem genommen, weil er gewusst hat, die Gemeinde in Jerusalem ist etwas verarmt und denen geht's nicht so gut. In Jerusalem angekommen, gibt's eine freudige Aufnahme durch die Brüder. Paulus berichtete detailliert, was Gott unter den Heiden getan hat, wie das Evangelium verkündigt wurde, wie Menschen den Herrn Jesus Christus aufgenommen haben und wie die Gemeinden gestärkt worden sind. Und er gab Gott die Ehre und sie priesen zusammen Gott dafür, was Gott alles getan hat unter den Nationen. Aber die Apostel weisen Paulus darauf hin, dass es auch Gerüchte über ihn gibt, die bedrohlich sind. Und wir sehen hier eingezeichnet 1, 2, 3. Im Zuge seiner Reise hat Paulus selbst schon Reisewarnungen bekommen. Du, lieber Paulus, fahr nicht nach Jerusalem. Das kann für dich persönlich gefährlich werden. Da sind bedrohliche Zustände. Und Paulus hat ganz zum Schluss rechts unten in Caesarea hat er bekannt gegeben, und selbst wenn sie mich töten dort in Jerusalem, so habe ich die Bereitschaft für den Herrn, nach Jerusalem zu gehen. Der Wille Gottes geschehe, das ist das, was er dort am Herzen gehabt hat. Und er ist nach Jerusalem gegangen und hat, wie gesagt, auch dort von dieser Bedrohung mitbekommen. Es wurden ihm Vorwürfe gemacht, Paulus lehre gegen das jüdische Volk. Er steht für die Heiden. Er lehre gegen das Gesetz, er lehre gegen den Tempel. Es sind ungerechte Vorwürfe auch aufgetreten im Zusammenhang, dass er Griechen mit in den Tempel genommen hätte, den Trophimus, was überhaupt nicht gestimmt hat, und dass er den Tempel entweiht hätte. Das war nicht der Fall. Aber trotzdem wurde er beschuldigt. Und die Volksmenge geriet immer mehr und mehr und mehr in Aufruf, in Aufruhr und wollte Paulus töten. Ähnlich wie Jesus schrien sie hinweg mit ihm, bis die römische Besatzungsmacht, bis Claudius Lysias mit seiner Truppe von Soldaten eingegriffen hat und dem Paulus Schutz bot. Wir sehen hier die ganze Tempelanlage und wir sehen auf der rechten Seite orange eingezeichnet die Burg Antonia. Da war die römische Besatzungsmacht stationiert mit circa 1000 Mann. Die haben die Aufgabe gehabt, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Im blau eingezeichneten Bereich war das Sanhedrin, der Hohe Rat, das jüdische staatliche und religiöse Zentrum beheimatet. Und Paulus, er sucht nun unter diesem Druck, unter diesem Volksdruck, den Lysias, den Befehlshaber, um Redeerlaubnis. Es war Paulus ein Anliegen, nicht nur vor irgendwelchen Spezialgremien, sondern vor dem ganzen Volk reden zu dürfen. Und Lysias wird sich gedacht haben, vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich ihn reden lasse, weil dann kann etwas Beruhigung hineinkommen in die Situation. Und Paulus bekommt dann tatsächlich diese Redeerlaubnis. Er war gefangen genommen, sozusagen in Sicherheitshaft rechts in der Burg. Und er durfte dann von dieser Burg ein paar Stufen hinuntergehen und durfte dann hier am Tempelplatz eine Rede halten. Und um diese Rede wird es heute gehen. Diese Rede, die Paulus vor dem Volk in Jerusalem gesprochen hat. Und da lade ich uns ein, dass wir diese Rede jetzt mitverfolgen, die Paulus eben als Abschluss seines Wirkens in Jerusalem gesprochen hat. Wir lesen nach in Apostelgeschichte 22, wo Paulus beginnt und sagt: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger. Und er sprach. Also Paulus verwendet hier eine sehr wertschätzende Anrede. Er sagt, ihr Brüder, Väter, Männer. Und er sprach auch in Hebräisch. Er konnte natürlich perfekt Griechisch, was damals die Hochsprache, die internationale Hochsprache war. Paulus hat hier in Hebräisch gesprochen. Er zeigte Volksnähe. Und seine Verteidigung gegenüber der Angriffe zuvor ist ihm sehr wichtig, dass er die Möglichkeit hat, das Wort zu ergreifen. Und der Hauptangriff war natürlich, dass er zu den Heiden unterwegs war. Die ganze Zeit schon. Schon fast 20 Jahre hindurch, zeitpunktmäßig zurückgerechnet von diesem Zeitpunkt der Rede. Paulus spricht weiter. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter, und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle heute wisst. Paulus ist ein jüdischer Mann aus Tarsus. Wir haben das gesehen. Er ist dort aufgewachsen. Interessant ist, dass damals Kinder im Alter von 5 Jahren Bibelhebräisch schon gelernt haben, dass sie ab dem 10. Jahr die rabbinischen Zusätze gelehrt bekommen haben und ein Studium für sie konnte ab dem 15. Jahr schon beginnen. Paulus war zuerst, wie gesagt, in Tarsus und ist dann nach Jerusalem gekommen zum allerbesten Professor, wenn man das so sagen kann, den es damals gegeben hat. Zu Rabbi Gamaliel, der eine besondere Schule vom Hillel hatte, das war sein Großvater, und er wurde von diesem Gamaliel speziell unterrichtet und er wurde zu einem Eiferer für Gott. Und Paulus berichtet dann weiter: Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Er war ein Verfolger der Anhänger der neuen Lehre des Christentums, ein Verfolger von Christen, von Leuten, die den Weg des Evangeliums gegangen sind. Männer und Frauen hat er in Scharen gefangen genommen. Und hier heißt es, wie mir auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Der Hohe Rat der Sanhedrin damals bestätigte Paulus hinsichtlich seiner erfolgreichen Verfolgung der Christen. Er wurde nicht nur bestätigt vom obersten Gremium, er wurde sogar bevollmächtigt. Er hat eine Prokura, eine Vollmacht bekommen, die Christen außerhalb des jüdischen Einflussbereiches, außerhalb auch in Syrien und in Damaskus oder wie immer auch, zu verfolgen, also die Menschen, die Christen geworden sind, vom Judentum Christen geworden sind, zu verfolgen und sie gefangen zu nehmen, um sie nach Jerusalem zu bringen. Er war somit ein wirkliches Vorbild in der jüdischen Tradition, im jüdischen Leben. Er hat Karriere gemacht, er war ein Fanatiker. Und er war, wie wir auch schon gelesen haben, ein wirklicher Eiferer für Gott. Exzellent unterwegs in der jüdischen Tradition. Und bis dahin, denke ich mir, müssten alle die Zuhörer damals sehr beruhigt gewesen sein, weil sie gewusst haben, das stimmt ja alles, was er da jetzt sagt. Ja, es war ja wirklich so. Sie konnten das ja nur bestätigen. Paulus spricht dann weiter: Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Paulus war knapp vor Damaskus, um dort Christen einzufangen und sie nach Jerusalem zu transportieren. Und bevor er nach Damaskus kommt, erstrahlt ihm ein außergewöhnlich helles Licht am helllichten Tag. Damaskus, 300 Kilometer von Jerusalem entfernt, stelle ich mir vor, um die Mittagszeit hell. Und da wird ihm dieser Strahl, dieser Lichtstrahl sichtbar. Ein außergewöhnliches Ereignis, das ihm hier ereilt. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es war nicht nur ein Licht, Paulus fiel zu Boden. Paulus hörte eine Stimme, die ihm sagt: Paulus, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, sagt Paul, wer bist du, Herr? Wer bist du, Herr? Diese Anrede, Herr, ist die Anrede für Gott. Paulus erkennt, hey, ich werde von Gott angesprochen. Das ist nicht irgendwas, nicht irgendwer, irgendwas, sondern ich werde von Gott angesprochen. Und derjenige stellt sich dann auch noch vor und sagt, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Hat Paulus Christen verfolgt? Hier steht, der du mich verfolgst. Christen und Christus, das ist ganz eng miteinander verbunden. Christen zu verfolgen, heißt Jesus zu verfolgen. Wir sind mit Jesus so eng verbunden, wir als Christen, wir sind sein Leib, wir gehören ihm. Er ist in uns, er lebt in uns. Wir schauen weiter. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht, wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Auch die Begleiter sahen von dem Licht. Und sie hörten irgendwie einen Klang, aber sie konnten nicht genau verstehen. Aber auch, dass diese Begleiter so eine Erscheinung hatten, die Lichterscheinung, dass sie was gehört haben. Allein das ist auch schon ein außergewöhnliches Ereignis, das sie bestätigt und bestätigen können auch als Zeugen dieses außergewöhnlichen Ereignisses. Und ich sprach, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Es war logisch für Paulus, die nächste Frage zu stellen, nachdem er gewusst hat, mit wem er es da zu tun hat, zu fragen, was soll ich nun tun? Und der Herr gibt ihm ganz klare Anweisung, geh weiter nach Damaskus. Da ich aber wegen des Glanzes des Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Paulus war blind, an der Hand wurde er geführt. Und jetzt müssen wir einen Stopp machen, dieser Rede kurz, weil sich in Damaskus in der Zwischenzeit schon was anderes ereignet hat, und zwar mit einer anderen Person, mit Ananias. Ananias, ein Jude, der gläubig geworden ist, der zu Christus gefunden hat, der in Damaskus wohnte, hat in Damaskus folgende Anweisung vom Herrn bekommen. Das steht in Apostelgeschichte 9 und eben nicht hier jetzt in diesem Text. Aber es ist sehr wichtig, dass wir das registrieren und mitbekommen. Der Herr sprach zu ihm in Damaskus zu Ananias, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Der Herr führte Ananias genau zu Paulus hin. Genau die Straße, genau das Haus, wo Ananias hingehen sollte. Und eine zweite, ganz, ganz wichtige Aussage, die Ananias vorher schon bekommen hat in Damaskus vom Herrn, war, aber der Herr sprach zu ihm, zu Ananias, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Gott, Heiden und Könige
und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ein außerordentliches Sprechen des Herrn zu Ananias, indem er erkennt und sieht, Paulus ist ein auserwähltes Werkzeug, das das Evangelium zu den Heiden, zu den Königen und zu den Juden bringen soll. Und das wird nicht locker sein. Das wird mit Leiden und mit Schmerzen und mit Schwierigkeiten verbunden sein. Und es ist wichtig, dass wir diese Einblendung machen und sehen, was der Herr in Damaskus im Ananias schon getan hat und was er ihm schon alles gesagt hat. Und wir gehen jetzt in diesem Text weiter, wo Paulus eben blind in Damaskus angekommen ist. Und hier geht es jetzt weiter in diesem Text. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Ein wunderbares Ereignis. Er wird mit Bruder Saul angesprochen von Ananias und er wird zur selben Stunde wieder sehend. Ein außergewöhnliches Ereignis, ein außergewöhnliches Wirken des Herrn in dieser Situation, wo sich Ananias und Paulus treffen. Und er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich, Paulus, vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Ananias sagt das dem Paulus, was er zuvor gehört hat vom Herrn und gibt das weiter. Der Gott unserer Väter hat dich, Paulus, vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen. Den Gerechten, nämlich Jesus Christus, zu sehen. Er hat dich vorherbestimmt. Und er hat dich vorherbestimmt, Jesus Stimme zu hören, Gottes Stimme zu hören. Denn, und das ist eine weitere Information gewesen, denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und was du gehört hast. Ananias teilt ihm den Auftrag vom Herrn mit, dass er Zeuge sein soll bei allen Menschen für Jesus von allem, was er gesehen und mitbekommen hat. Und jetzt die ganz, ganz zentrale Stelle, was den Paulus anlangt und wo Ananias mit ihm redet und sagt, und nun, was zögerst du? Steh auf! Und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Ananias fordert hier Paulus förmlich heraus, was zögerst du? Du musst jetzt reagieren, da ist es notwendig, dass du antwortest. Ruf den Herrn an, lass dir die Sünden vergeben und lass dich taufen. Und wir wissen von Apostelgeschichte 9, dass sich eben Paulus dann taufen ließ. Dass er den Auftrag beziehungsweise das Reden angenommen hat und den Weg gegangen ist. Und es geschah mir aber, berichtet Paulus jetzt weiter, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet. Und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Er war zurück in Jerusalem, hat sich in den Tempel gesetzt, hat eine Verzückung bekommen, ein weiteres außerordentliches Ereignis, das niemand so machen kann, sondern das ihm so geschenkt wurde. Er hat Jesus Christus gesehen und Jesus hat ihm gesagt, dass er weggehen soll aus Jerusalem. Sie werden deinem Zeugnis hier nicht glauben. Paulus denkt weiter nach und ich sprach quasi im Gebet fast, oder es ist im Gebet, er redet: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen, in den Synagogen schlagen ließ und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Ich habe all diese Dinge getan, das war doch glaubwürdig genug, sodass ich glaubwürdig bin. Warum sollte ich jetzt für dieses andere Ereignis nicht glaubwürdig sein? Nein, der Herr hat es auch schon gewusst. Das Zeugnis von Paulus in Jerusalem wird nicht angenommen. Und der Herr sprach noch einmal zu Paulus und der Herr sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Der Blick von Jesus war ganz klar: Du bist beauftragt, um zu den Heiden zu gehen und um den Heiden das Evangelium zu bringen. Das hat er dort am Platz von der Stufe der Burg Antonia runter gesagt. Und wisst ihr, wie die Reaktion war des Volkes? Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Das hat Zündstoff in sich gehabt. Er sagt, er soll zu den Heiden gehen. Und das Volk hat das Zeugnis nicht angenommen. Das Volk hat ihm zugesetzt, das Volk rief und schrie: Hinweg mit ihm. Das kann nicht sein. Das war zu viel. Das durfte nicht sein. Das traf sie in ihrem Kern, in ihrem Herz, in ihrem Stolz, in ihrer Ehre. Paulus sollte diese Aussage das Leben kosten. Und nach dieser Rede musste Paulus durch die Römer beschützt abtransportiert werden auf eine sehr spannende und abenteuerliche Weise nach Caesarea. Er wurde dort dann dem Felix und dem König Agrippa vorgeführt. Er ist in der Gefangenschaft, in der sogenannten Schutzgefangenschaft weitergeführt worden. Er hat ja dann fast den König Agrippa noch zum Glauben führen können und wurde dann als Gefangener nach Rom weiter transportiert. Wir haben jetzt gesehen, dass Jesus Christus Paulus berufen hat. Anhand dieser Geschichte sehr deutlich. Wir sehen, Gott hatte einen speziellen Plan für Paulus von Haus aus. Wir durften jetzt hineinblicken in den Plan und auch in das Leben des Paulus. Der Herr sprach schon zuvor, dass er zum auserwählten Werkzeug, dass er zum Werkzeug, zum auserwählten Werkzeug gemacht wird. Von Gottes Plan aus vorgesehen, dass er zu den Heiden, zu den Königen, zu den Juden gehen müsse und dass er leiden müsse. Das wurde vorhergesagt. Wir sehen als zweites, Jesus greift außergewöhnlich in das Leben des Paulus ein. Wenn man diese außergewöhnlichen Ereignisse alle zusammenzählt, ich bin auf 19 gekommen, wo Ereignisse waren, die außergewöhnlich waren, die nicht normal sind, wo man typisch das Eingreifen Gottes gesehen hat. Egal, ob jetzt diese Lichterscheinungen, egal, ob dieses zu Boden werfen, egal, ob die Blindheit, die Anweisungen, die Ananias zuvor schon bekommen hat, das Sprechen und Sehen, dass er den Herrn mit dem Herrn sprechen kann und dass er den Herrn sehen kann. Alles außergewöhnliche Ereignisse, dass er im Tempel in Verzückung gerät. Unglaublich. Wir haben es mit einer Menge von außergewöhnlichen Ereignissen rund um Paulus zu tun. Jesus greift außergewöhnlich in das Leben des Paulus ein. Paulus reagiert. Davon ist hier nur ganz kurz die Rede, aber er hat reagiert. Er hat den Herrn angerufen. Er hat um Sündenvergebung gebeten und er ließ sich taufen und ist dann dem Weg gefolgt. Jesus beauftragt Paulus und er ist auch definitiv zu den Heiden gegangen, wie wir über die letzten Jahrhunderte wissen, sind ja auch wir Nutznießer von dem, dass Gott seinen Plan erfüllte und dass Paulus treu den Weg gegangen ist. Jesus Christus beruft Paulus. Jesus Christus beruft auch uns. Aber wir sind kein Paulus. Paulus war für diesen Auftrag, für diesen Zweck individuell vorherbestimmt. Für mich fällt Paulus in eine Personenliga, sage ich einmal, ähnlich wie Abraham, Mose, David, die Propheten, die Apostel. In so einer Kategorie ist Paulus gewesen. Er war individuell für diese Aufgabe vorherbestimmt und erfüllte den Plan Gottes. Wir stecken auch in Traditionen, Religionen, Theorien. Paulus kommt von einem bestimmten Eck der Tradition und von seiner jüdischen Religion her und ist ein Eiferer gewesen. Er hat Feuer gefangen und hat das vertreten und hat das verteidigt. Wofür bist du ein Eiferer? Vielleicht ist es der Humanismus, vielleicht ist es die Wissenschaft, vielleicht ist es die Philosophie. Vielleicht ist es eine kirchlich-religiöse Tradition, wofür du begeistert bist und wozu du stehst. Vielleicht ist es die Selbstbestimmungstheorie. Vielleicht ist es die Esoterik, die aus verschiedenen Religionen etwas zusammenfiltert und du in diese Richtung hin unterwegs bist. Vielleicht ist es der Atheismus, der sagt, es gibt sowieso keinen Gott und auch keine Gottheit. Vielleicht steckst du in einem Desinteresse, dass du sagst, die Fragen des Lebens hier ersticken mich. Ich bin ja gar nicht bereit, über das darüber hinaus und über mein Leben und über mein Sein nachzudenken. Jeder von uns kommt von einem bestimmten Eck her. Und jeder von uns kommt, hat ein bestimmtes Leben, trägt eine gewisse Tradition mit sich, eine gewisse und auch Religion oder Theorie, je nachdem, was es bei dir ist. Und bist vielleicht sogar ein Eiferer dafür. Aber Jesus will auch uns retten und er will auch uns berufen. Wir haben gesehen, Paulus wurde individuell vorherbestimmt, diesen Job, diese Aufgabe zu erledigen. Gott hat Interesse auch an dir als ganz normalen Menschen und an mir. Warum? Er ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Er als Schöpfer liebt seine Geschöpfe. Ob du das willst, oder ob du das nicht willst, ist eine zweite Seite. Aber er ist der Schöpfer und bleibt der Schöpfer. Und jeder Atemzug, den du tätigst, kommt letztlich von Gott. Er hat dich gemacht, nicht du hast dich gemacht. Er lässt dich leben, nicht du lebst von dir. Ob du das willst oder nicht, aber das Faktum, vom Gott her ist so zu sehen. Und du kannst Gott in Wahrheit nicht davonlaufen. Du kannst dir ein Bild machen, eine Vorstellung machen, die Gott ignoriert, die Gott ablehnt oder wie immer auch. Aber Gott ist trotzdem noch Gott und Gott bleibt Gott und steht als Gott. Du kannst ihn nicht davonlaufen. Und was ist der Wille? Was ist der Wille Gottes nicht nur für dich allein, sondern für alle? Sorry, ich habe jetzt zu viel weitergeblendet schon, macht nichts. Aber was ist der Wille Gottes für alle Menschen? Wir lesen in 1. Timotheus 2, 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Wille Gottes für alle Menschen. Gott will, dass wir errettet werden, dass alle Menschen errettet werden und dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat eine Retterliebe, er möchte uns retten. Wovon möchte er uns retten? Wir Menschen weichen im Laufe unseres Lebens von Gott ab. Wir sind Sünder von Haus aus. Das ist der Fall und ist eigentlich schon mit dem ersten Menschen, mit Adam damals, passiert und ist sozusagen für jeden Menschen gültig. Kein Mensch ist gerecht, auch nicht einer. Keiner tut Gutes. Das ist das Urteil Gottes über uns. Und er will aber, dass alle Menschen gerettet werden von ihrem Status. Er will, dass alle Menschen ihn erkennen und den Weg des Glaubens mit ihm beginnen. Er hat ein Retterherz, einen Retterwillen. Und er möchte auch, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass wir zur Erkenntnis kommen, dass wir die Wahrheit ist gleich die Wirklichkeit Gottes sehen beginnen. Dass wir sehen lernen, wie sind die Dinge wirklich. Wir Menschen, wir gehen ja mit einem subjektiven Blick, mit unseren Gefühlen, Emotionen, Denkweisen an die Dinge heran. Aber Gott ist Gott und Gott hat den absoluten, objektiven Blick. Und er will, dass wir eine Horizonterweiterung bekommen. Er will, dass wir erweitert werden in unserem Blick in der Weise, dass er sagt, die Erkenntnis meiner Wirklichkeit, der Wahrheit, das will er, dass wir mehr und mehr von ihm erkennen und von ihm sehen. Und diese Möglichkeit haben wir. Er hat uns seine Schrift gegeben, wo von ihm berichtet wird, von uns berichtet wird, wie er die Dinge sieht. Und Gott macht sich auch bei jedem Menschen bemerkbar. Es ist nicht so, dass er verschwiegen im letzten Eck irgendwo sitzt, sondern er macht sich bei jedem Menschen, auch bei dir, wenn du jetzt hier sitzt und zuhörst oder über Internet dabei bist, allein durch das Reden jetzt macht Gott sich bei dir bemerkbar. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Todesfall erlebst und einen Freund, einen Bekannten mit begleitest und der im Grab dann runtergelassen wird. Für mich ist das immer wieder ein Anklopfen Gottes. Was passiert da jetzt? Wo ist der jetzt? Gibt es Gott? Gibt es keinen Gott? Oder du hast ein Gipfelerlebnis. Du freust dich über das Panorama. Und du staunst und sagst, hey, kann das durch Zufall entstanden sein? Gibt es da nicht Gott dahinter? Sind solche Ereignisse nicht ein Anklopfen Gottes bei dir? Oder du bist am Meer im Süden und du schaust den Sternenhimmel an und siehst die zwei Flanken des Himmels sozusagen, beziehungsweise die Sternenwelt. Ja, du kommst in Staunen. Und du denkst dir vielleicht, ja, ist da nicht Gott? Und Gott sagt ja auch in seinem Wort, dass es möglich ist, dass wir ihn, wenn wir seine Schöpfung betrachten, ihn erkennen können, weil er hinter dieser Schöpfung steht. Gott macht sich somit bemerkbar. Und wie soll deine und wie soll unsere Antwort und Reaktion sein. Wie bei Paulus, den Herrn anrufen, sich eingestehen, dass ich ein Leben ohne Gott bisher geführt habe und ich möchte ein Leben mit Gott führen, sich reinigen lassen, sich taufen lassen, so wie wir es nächsten Sonntag erleben dürfen, dass manche Geschwister sich taufen lassen, freuen wir uns schon drauf. Und ein ganz zentraler Punkt zum Nachdenken auch für uns ist, wie reagierst und antwortest du auf diese Aussage, die so zentral ist, meines Erachtens, was die grundsätzliche Ausrichtung anlangt. In Johannes 3,36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der Glaube ist hier entscheidend über das ewige Leben. Ewige Gottesnähe oder ewige Gottesferne. Im Himmel zu sein oder in der Hölle zu landen. Im Herrschaftsbereich Gottes zu sein oder im Herrschaftsbereich des Satans zu sein. Der Glaube ist entscheidend. Und das ist die Herausforderung für dich, wenn du noch nicht dem Herrn Jesus gehörst, wenn du noch nicht glaubst, dann überlege und denke ernsthaft über diese Worte nach. Ruf Gott an, bete, rede darüber mit jemandem, der selbst vielleicht schon fest im Glauben steht und an den Herrn Jesus Christus glaubt. Es ist sehr, sehr, sehr ernst. Und es geht wirklich um alles. Amen.